Herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, nochmal herzlich willkommen zum Bildungsplausch. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Max Wetterauer, ich arbeite im Transferzentrum der Hochschule und heute begrüße ich Professor Dr. Jens Buksch im Podcast. Hallo Herr Buksch, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo Herr Wetterauer, schön, dass ich hier sein kann und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Sehr schön. Herr Buksch, Sie sind seit 2017 Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und zwar für Prävention und Gesundheitsförderung. Wenn man das jetzt zuerst einmal hört, klingt das schon sehr breit. Da steckt eine ganze Menge mit drin. Können Sie das mal ein bisschen konkret machen an ein paar, ich sage jetzt mal, typischen Fragestellungen, mit denen Sie sich so in Ihrem Forschungsalltag beschäftigen?
Ja, es ist eine gute Frage und auf jeden Fall, ja, das ist auch, sag ich mal, vom Grundsatz her nicht unser Problem, aber etwas, mit dem wir uns auch rumschlagen. Was versteht man eigentlich unter Prävention, Gesundheitsförderung, was damit gemeint? Ne? Das Wichtigste ist erstmal, und ich finde, das ist immer so auch das Treffendste, wir grenzen uns bewusst von der Medizin ab, die ja dann doch auch die Gesundheit in vielerlei Hinsicht für sich beansprucht. Und wir machen gerne den Vergleich, dass die Medizin eine Krankheitswissenschaft ist und sich ja primär um die Gesundung von kranken Menschen kümmert. Und unser Ansatz ist tatsächlich derjenige, dass wir eben Menschen gesund erhalten möchten oder dass sie gar nicht erst krank werden. Und zwar, das ist schon vom grundsätzlichen Ansatz ein anderer. Und das zeichnet uns letztlich aus. Also sind wir quasi mit all den Dingen ja betraut, die dazu führen, dass wir mit Menschen arbeiten und ihnen ein höheres Maß, beispielsweise an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit geben oder wie sie wachsen können, wie sie mit Stress umgehen können, wie sie Ausgleich finden, aber eben auch die Strukturen dafür schaffen, dass dieses gelingt. Ja, und das bezeichnen wir häufig eben auch so als eine Verhaltens- und eine verhältnispräventiven Zugang. Und für den stehen wir. Und ja, wenn man jetzt mal noch mal weiter konkretisiert, ein Beispiel, so Bewegung ist so mein Anwendungsbeispiel häufig. Ja, wir wollen die Menschen dazu bringen, dass sie sich mehr bewegen und versuchen sie zu motivieren, ihnen Maßnahmen zu geben. Aber gleichzeitig überlegen wir auch, welche Rahmenbedingungen braucht es, ja, beispielsweise in einer bewegungsfreundlichen Stadt, einer fahrradfreundlichen Hochschule, die es eben ermöglicht, dass man auch die Fahrräder gut abschließen kann. Also all das hat eigentlich auch dann mit Gesundheit zu tun.
Das klingt erstmal alles sehr positiv. Das ist ja eigentlich auch eine etwas, vielleicht eine etwas positivere Blickrichtung auf dieses Gebiet im Vergleich zur Medizin, das Sie jetzt gerade auch genannt hatten. Ein spannender Vergleich. Wenn Sie sich jetzt einer solchen Fragestellung nähern, Sie hatten jetzt gerade zum Beispiel die Gesundheitsförderung innerhalb einer Kommune erwähnt. Wenn Sie sich so einer Frage nähern, wie gehen Sie da in etwa vor? Was, also vielleicht erstmal vorne angefangen, was für eine Fragestellung treibt Sie da zum Beispiel in diesem Bereich aktuell um?
Genau, das sind jetzt quasi, würde ich sagen, zwei Aspekte. Ne? Also vom Grundsatz orientieren wir uns eigentlich immer an einem, ja, wie man so schön sagt, an einem Aktionszyklus. Also wir starten eigentlich häufig mit der Analyse. Ja? Mit der Analyse, was, wenn wir jetzt uns eine Kommune oder ein Quartier nehmen, ja, vielleicht einen überschaubareren Raum als jetzt direkt eine ganze Stadt oder einen Stadtteil, ein Quartier, dass man erstmal analysiert, naja, was sind denn die Bedarfe auf der einen und auch die Bedürfnisse auf der anderen Seite und die Problemlagen mit dem Gesundheitsbezug. Ja? Was treibt die Leute hier um? Ja, ist es vielleicht eine bestimmte Erkrankung oder ist es irgendwie die Lebensqualität, die Unzufriedenheit im sozialen Miteinander? Das muss man ja erstmal rausfinden, um dann darauf aufbauend eben zu überlegen, ja, wie erklären wir dieses Phänomen? Dann bauen wir das quasi sukzessive auf. Wir setzen dann Ziele. Wir überlegen uns, wie man so etwas auch evaluieren kann am Ende des Tages, dass wir auch irgendeine Rückbezüglichkeit herstellen, dass wir einen Mehrwert geschaffen haben. Und wir planen dann vor allem auch die Maßnahmen in der Umsetzung, also so typische Projektmanagement-Tätigkeiten, dann wer hat bis wann mit welcher Qualifikation etwas zu tun. Das sind sozusagen so wichtige Schritte, die wir gehen. Und insofern würde ich auch das, was wir tun, oder ich spreche dann auch gern von Architekten von Gesundheit, weil wir auch unser Ausbildungsziel ist auch eben häufig, dass wir diese Grundaspekte schulen. Also wie analysiere ich einen Bedarf? Ja, wir bilden jetzt nicht unbedingt Bewegungs- oder Stress- oder Antistress-Spezialisten aus oder Ernährungsberaterinnen und Berater, sondern wir versuchen, Problemlöserinnen und Löser, Architektinnen der Gesundheit auszubilden, die den Gesamtblick eben haben und eben auch diesen positiven Blick, den ich ja eingeführt habe, im Blick haben und eben einen Mehrwert schaffen. Ne? Genau, das wäre das, sag ich mal, allgemeine Vorgehen. Jetzt hatten Sie noch eine zweite Frage.
Genau. Also welche Fragestellungen Sie da vielleicht im ganz Konkreten umtreiben? Also vielleicht ein aktuelles Beispiel einfach, was Sie in letzter Zeit beschäftigt hat.
Also sind, sag ich mal, so auch so zwei große Themen, die wir auch in der Arbeitsgruppe verfolgen. Und eins davon ist sicherlich diese kommunale Perspektive der Gesundheitsförderung. Und da arbeiten wir in einem Forschungsprojekt gerade zusammen mit einem sozial benachteiligten Stadtteil in der Stadt Mannheim und versuchen dort eben das Bewegungsverhalten zu verbessern in diesem Stadtteil, sag ich mal, oder in diesem Quartier, indem wir aber an den Verhältnissen ansetzen. Also wir arbeiten jetzt tatsächlich weniger mit den Personen an sich und wollen die motivieren, sondern wir haben natürlich die Bedarfe auch da erfragt von den Personen, die sie sehen. Also wo liegen die im Bereich der, was muss ich strukturell oder auch an der Umgebung verändern, damit sie auch mehr sich eingeladen fühlen, sich zu bewegen und versuchen diesen Prozess, den man ja dann irgendwie umsetzen muss. Also was bedeutet das beispielsweise, dass da ein neuer Fahrradweg hin soll? Oder da geht es ganz konkret drum, ein Bewegungsrundweg, der verschiedene Wohnblocks, sage ich mal, oder Wohneinheiten miteinander verbinden soll. Der soll neu gestaltet werden und soll mehr einladen zur Bewegung, dass einfach die Parteien und Personen mehr rausgehen. Und welche Entscheidungsprozesse braucht es eigentlich da auf der kommunalen Ebene, aus dem Verwaltungsbereich, aus dem politischen Bereich, um das umsetzen zu können? Ja, das treibt uns da tatsächlich um. Also wie schaffen wir es, dass wir das, was wir in den Verhältnissen ändern wollen, damit Menschen bessere Bedingungen haben, die versuchen wir besser zu verstehen und versuchen da eben einen Algorithmus, wäre jetzt zu viel gesagt, das ist sehr mathematisch gedacht, aber gibt es da eine gewisse Logik, dass wir das beeinflussen können, damit Menschen bessere Bedingungen haben? So, das ist, treibt uns tatsächlich auch an, also gerade so diese bewegungsfördernden Stadtentwicklung, sage ich jetzt mal, da einfach einen Mehrwert zu erzeugen.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt aber richtig verstanden habe, hat man da eigentlich gewissermaßen bei der Methodik oder vielleicht bei der Forschung generell so zwei Ansätze. Also den ersten ist ja wahrscheinlich erstmal die, ich sage jetzt mal, Bedarfsanalyse. Das heißt, man sucht erstmal, wie etwa die Umstände sind, wo etwa die Bedürfnisse etwa in dem Fall innerhalb dieses Stadtviertels sind. Und in einem zweiten Schritt untersucht man, inwiefern die Verbesserungsvorschläge auch tatsächlich etwas geändert haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, das ist sicherlich jetzt die Frage der Evaluation, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, dass man ja irgendwie einen Startpunkt braucht und dann muss man schauen, dieser Ausgangspunkt, haben wir den verbessert? Ne? Das ist, sage ich mal, ist jetzt eher das grundsätzliche Vorgehen im Sinne eines, ich würde es jetzt mal nennen, Planungsprozesses. Ich würde da jetzt fast gar nicht so von Forschung sprechen, sondern das hat sicherlich braucht gewisse Kompetenzen aus der Forschung, ja, dass wie erhebe ich bestimmte Daten und wie messe ich das auch. Die Forschungsfrage jetzt da insbesondere ist tatsächlich eher die, wie erkläre ich diesen Entscheidungsprozess, dass bestimmte Entscheiderinnen und Entscheider, die eben zuständig sind dafür, dass eine Entscheidung gefällt wird, so wir geben zusätzliches Geld in die Gestaltung so eines Rundweges und machen da vieles möglich, außer dass da der Weg neu gepflastert wird und man da möglicherweise mit dem Roller, mit dem Fahrrad besser langfahren kann. Gibt es da noch mehr und versuchen eben da diesen Prozess zu verstehen. Ne? Also es sind tatsächlich nochmal Forschungsfragen entlang dieses grundsätzlichen Planungsablaufes, den wir eigentlich immer gehen, wenn wir uns einer Frage widmen. Also würde ich es jetzt mal trennen, so ein bisschen. Also wir haben da schon noch originäre Fragestellungen, ja, oder wer ist denn überhaupt der Entscheider, die Entscheiderin jetzt in dem konkreten Fall? Das ist nämlich teilweise gar nicht so einfach gewesen in diesem Projekt. Ja, wer trifft denn letztlich die finale Entscheidung? Ne? Und das sind eigentlich ganz interessante Erkenntnisse, die wir jetzt da gerade gewinnen. Ne? Also das andere, davon würde ich immer trennen, das ist sozusagen der klassische Planungsprozess, Aktionszyklus, der auch relativ logisch ja ist. Ne? Man startet irgendwo, braucht einen Grundstock. Warum widmen wir uns überhaupt ein Thema und versuchen das natürlich in Ziele zu packen? Und am Ende müssen wir dann nochmal mit einer evaluativen Brille auf den Prozess schauen, aber auch auf das Ergebnis. Haben wir überhaupt was erreicht? Ne? Das kann man natürlich auch als Stück weit Forschung bezeichnen. Aber in dem Projekt geht es uns tatsächlich eher um die Zwischentöne. Ne? Und das Ergebnis ist für uns jetzt eher so dieser klassische Ablauf. Aber da kann man natürlich auch nochmal größere Forschungszusammenhänge draus sehen, ja.
Da kriegt man jetzt aber schon einen ganz guten Eindruck eigentlich, durch welche Fachgebiete sie sich da überall bewegen, weil das ist ja schon sehr breit aufgestellt. Also ich höre so ein bisschen heraus, dass es auf jeden Fall auch es sind sehr starke sozialwissenschaftliche Aspekte sicher auch mit dabei. Also allein schon, wenn es wahrscheinlich um so etwas wie die Erhebung von Bedarfen und Ähnlichem geht, bei der Evaluation ebenso. Aber ich höre auch so ein wenig, naja klar, den ganz praktischen Ansatz kommunale Verwaltung und Stadtverwaltung wahrscheinlich heraus. Mhm. Jetzt natürlich bezogen auf das Projekt, aber gleichzeitig eben auch noch diesen Gesundheitsaspekt. Würden Sie denn auch sagen, das ist ein grundsätzlich interdisziplinär aufgebaute Fachrichtung, in der Sie sich bewegen?
Ja.
Also ohne geht gar nicht?
Ja, also absolut. Also das ist... Sagen wir es mal so, ich leite es jetzt mal so ein, ist mein Hang, ne? Immer was Negatives zuerst zu sagen. Das ist unpädagogisch, aber so bin ich. Die Studierenden beklagen es, gerade zu Beginn ihres Studiums oder auch so, ja, so die ersten zwei Semester, dann so ab dem dritten Semester wird es dann meist besser. Wir lernen so viel und wir kriegen so viele verschiedene Einblicke. Und das ist so frustrierend. Ja, wo führt denn das hin? Ja, das Verbindende in unserer Disziplin ist Gesundheit, das steht immer oben drüber. Aber es sind so verschiedene Einblicke, genau, Sie haben es eigentlich schon gut gesagt, es sind sozialwissenschaftliche Methoden, die wir vermitteln. Ist es die Psychologie, die sich auf Gesundheit bezieht? Ist es die Politik, die in dem Kontext von Gesundheit verstanden werden muss? Es ist die Soziologie, die verstanden werden muss in dem Bereich? Ist es die Pädagogik, die verstanden werden muss in Bezug auf Gesundheit? Insofern ist das Verständnis ein ganz klares Multidisziplin. Wir verstehen uns als Multidisziplin. Mhm. Und das ist ja auch, was ich einleitend gesagt habe, so mit diesen Architekten, Architektinnen, die wir ausbilden. Der Anker ist immer Gesundheit. Also diese Haltung auch, das ist ein Stück Haltung auch, dass man sagt, okay, wir haben dieses positive Verständnis und wollen diesen Mehrwert erzeugen. Aber sie sind selber... ja eben keine Fachexperten für die Bewegung, für die Ernährung oder für den Stress, sondern da muss ich mir ja dann irgendwie, ich muss es klar haben durch meine Analysefähigkeit, das sind die Themen, auf die ich setzen muss und hole mir dann gegebenenfalls Expertise dazu. Ja, also jetzt gerade erschließen wir auch nochmal stärker durch diesen Verwaltungsbereich. Ja, das muss man sich dann eben auch in so einem Projekt oder muss man sich diesen Bereich dann auch nochmal neu erschließen. Und wir vermitteln eher die Kompetenz, diese Haltung zu haben, sich dem auch nicht zu verschließen, sondern sich dem zu öffnen. Ich habe die Lösung nicht parat und gehe mit der rein, sondern wir gucken mit den verschiedenen Einsichten, die ich habe. Ne? Und das gelingt unseren Studierenden dann meist ganz gut. Das setzt sich dann so mehr und mehr zusammen für die Studierenden. Und gerade wenn sie auch in unser Praktikum gehen, merken sie dann das häufig. Mensch, ja, genau. Jetzt weiß ich, warum ich da einen Einblick habe und da einen Einblick bekommen habe. Jetzt setzt sich das so für mich zusammen. Aber das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir sind eine Multidisziplin. Und es ist manchmal ein bisschen frustrierend auch. Dann am Anfang gerade, ne, wenn man denkt, ja, ich kenne mich ja eigentlich jetzt gar nicht damit aus und gar nicht damit aus. Ja, ist aber auch nicht notwendig. Du musst halt wissen, dass ich diese Kompetenz mir dazu holen muss. Und genau, Sie haben auch den Begriff interdisziplinär, das ist es eben. Und wir sprechen sogar auch noch von intersektoral. Wir brauchen so eine intersektorale, die Sektoren überwindend, gerade jetzt, wenn wir in diesem kommunalen Kontext sind, naja, das Gesundheitsamt, das baut keinen Rundweg. Ja, das macht die Stadterneuerung, das macht das Grünflächenamt. Ja, aber die denken sich, was haben wir denn mit, Gesundheit ist doch gar nicht unsere Motivation. Warum sollen wir denn da jetzt irgendwie mit einsteigen in das Thema? Aber das ist eben, wo wir eben diesen Mehrwert ausmachen können, aber gleichzeitig in der Bewusstheit, naja, wir müssen da zurücktreten und versuchen auch die Argumente der anderen mit aufzunehmen, ja, und da den Mehrwert zu erzeugen. Also das ist, denke ich mal, was erst so ein bisschen ambivalent ist, aber wenn man es dann einmal verstanden hat, ist das, glaube ich, eine wichtige Rolle, die wir da auch haben.
Ich glaube, was hier wahrscheinlich auch sehr stark unterscheidet von vielen anderen Fachrichtungen, sei es jetzt tatsächlich durch den Forschungsoutput oder durch die Inhalte, die in einem so einem Studiengang vermittelt werden, ist natürlich dieser sehr starke Praxisbezug. Mhm. Ich muss jetzt sagen, ich habe mich natürlich im Vorfeld mal ein bisschen schlau gemacht und habe mal geschaut, was haben Sie bisher denn so alles publiziert? Und ich bin bei einem Titel hängen geblieben, der eben auch gerade sehr stark mit dem zu tun hat, was wir jetzt gerade schon besprochen hatten. Und zwar bin ich da auf den Begriff gestoßen, Walkability. Das hatten Sie in einem Sammelband thematisiert. Ich meine, 2014 kam der raus. Und das Thema, vielleicht auch unter einem anderen Label, kam später auch immer wieder vor. Was können Sie denn ganz konkret, oder wie könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz konkret erklären, was Sie unter Walkability zu verstehen haben?
Also vielleicht nochmal zu der Praxis, weil Sie das eben erwähnt haben. Also auf jeden Fall, das ist mir dann auch, dann verliert man sich dann wieder in anderen Details, aber die Praxisrelevanz ist sozusagen eine andere, macht eben auch diese Prävention und Gesundheitsförderung tatsächlich aus. Das ist entweder dieser multidisziplinäre Charakter, ja, das Intersektorale, aber auch tatsächlich, dass man diesen Praxisbezug auch sucht. Genau, die Walkability. Die Walkability ist letztlich, stammt aus dem amerikanischen Raum, und in Australien gab es relativ viele Studien dazu, die dann so ein Stück weit auch rübergeschwappt sind nach Deutschland. Und letztlich ist es die Frage, wie schaffe ich es, indem ich bewegungsförderliche Elemente in ein Stadtbild integriere, oder wie richte ich eine Gesundheit oder eine bewegungsförderliche Stadt aus und welche Elemente brauchst du? Sag ich mal, also es gibt jetzt so verschiedene, oder die Definition auch von Walkability, die hat auch so eine gewisse Verlauf jetzt genommen. Man kann jetzt relativ stark an solchen Kriterien oder definitorischen Kriterien festmachen, sowas wie eine bewegungsförderliche Stadt braucht einen diversen Charakter, darf halt nicht nur zum Wohnen, zum Arbeiten bestimmt sein, ein Raum, sondern es ist immer diese Durchmischung wichtig, ja, dass man sowohl Leben, Arbeiten als auch Einkaufen, sag ich mal, so die Klassiker kann. Ja, also so die typische Kleinstadt, ja, sind immer so gute Beispiele für Walkability. Es muss viele Verbindungsmöglichkeiten geben, um von A nach B zu kommen. Das ist eine wichtige Komponente von Walkability. Und ja, dann gibt es noch solche, sag ich mal, aus der Wissenschaft kommenden Größen, die sich etabliert haben. Auch die Einwohnerdichte spielt eine Rolle. Und da gibt es sozusagen klare definitorische Kriterien. Da kann man auch so einen Walkability-Index berechnen. Das haben wir auch in verschiedenen Studien gemacht, wo man dann auch kartieren kann. Da kann man beispielsweise eine Stadt, einen Raum kartieren und sagen, das ist jetzt eine höhere und eine niedrige Walkability. Für mich, das ist jetzt so das klassische und enge Verständnis. Für mich hat sich jetzt eigentlich als brauchbarer, gerade mit dem Praxisbezug herauskristallisiert, dass es doch all das ist, was dazu führt, eine Bewegung stadtfreundlicher zu machen. Das ist auf einer objektivierbaren Ebene, also es ist die Möblierung der Stadt. Ja, gibt es Möglichkeiten, sich auch mal auch für ältere Menschen, je nachdem, was für eine Zielgruppe, dass man mal Pause machen kann. Andererseits auch Kinder eingeladen werden an verschiedenen Stellen, sich zu bewegen, den Raum sich zu erschließen, ich eine hohe Aufenthaltsqualität habe, wo Menschen miteinander in Verbindung kommen können. Es spielen aber auch solche Dinge Rolle, die eher auf einer Sicherheitsperspektive sind oder einer subjektiven Perspektive, und da ist Sicherheit, spielt da sicherlich eine große Rolle. Also ist es ein Raum, wo ich keine Angst habe, mich aufzuhalten? Gibt es bestimmte Angsträume oder kann ich die aufheben, dass ich mich frei bewegen kann? Ist es eine gute Beleuchtung, dass Menschen da angstfrei auch sich die Räume erschließen können. Und sozusagen diese Gesamtlage ist natürlich jetzt definitorisch dann ein bisschen schwieriger zu fassen als diese Kriterien, mit denen ich eingestiegen bin. Aber die macht es viel greifbarer. Das ist eigentlich, geht um die bewegungsförderliche Stadt. Deswegen ist so dieser Walkability-Begriff, ja, er wird auch immer noch so gern benutzt und klar, wir hatten das Buch damals auch gemacht, um so den Begriff einzuführen. Aber häufig wird er dann auch so mit Walk, ist ja gehen, ne, die begehbare Stadt. Ne, aber eigentlich geht's mir persönlich auch darum mehr, sondern es geht nicht um den einen Gehweg oder das Menschen mehr rausgehen. Es geht darum, was für Elemente sind das alles? Und das ist deutlich mehr. Ja, das hat mit Lärm zu tun. Das hat mit Verkehrsdichte zu tun. Ja, all das sind Themen, die da reinpassen und das kann man auch schön nachweisen und zeigen. Das hat alles auch mit Bewegung und Gesundheit zu tun, ja. Und da kommt vieles zusammen, ja.
Jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, meine Neugier ein bisschen zu befriedigen. Ich habe gesehen, Sie haben auch viel zu dem Thema kommunaler Gesundheitsförderung oder ja, also zu den Aspekten, die Sie auch gerade genannt hatten, hatten Sie unter anderem auch auf Englisch publiziert und auch Vergleiche teilweise in anderen Ländern gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kann man oder kann man denn überhaupt sagen, wieso die deutschen Städte und Kommunen im internationalen Vergleich dann etwa dastehen?
Gut. Ist das gut? Also ich glaube, kann man relativ, also sag ich mal, hat es ja erwähnt, das ist ein amerikanisches Konzept. Und wenn man da mal die Stadtkulturen und auch das so stadthistorisch aufbereitet, ist das ein himmelweiter Unterschied, ne? Dass wir ja auch teilweise ganz andere, aus der Stadtperspektive gesprochen, ganz andere Zugänge haben. Wir haben eine unheimlich gute Infrastruktur, auch was gerade jetzt zum Beispiel im Bereich Fahrrad- und Gehwegeinfrastruktur. Da ist der Vergleich, wenn man jetzt mal mit amerikanischen Städten nimmt, häufig sind wir auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Ja? Also das zeigt sich schon deutlich. Auf der anderen Seite, so ist es ja auch, ist immer Luft nach oben. Und wir können schon beispielsweise, wo ich früher gearbeitet habe in Bielefeld, da haben wir Bielefeld, sage ich, nach der Walkability kartiert. Und man sieht natürlich schon auch zwischen den statistischen Bezirken, das war da unsere Maßeinheit, gibt es eben große Unterschiede in der Walkability und es gibt Bedarf, dann auch dort nachzusteuern. Aber im internationalen Vergleich, ja, das zeigen auch mehrere Studien, jetzt betrifft nicht nur auf Deutschland zu, also gerade Europa im Vergleich zu USA, Australien, sind wir doch da relativ gut aufgestellt. Und aber nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass alles perfekt ist.
Ja, natürlich.
Und wir nicht noch Raum zur Veränderung hätten. Also insofern die Autoabhängigkeit, die ja da auch so ein Schlüsselbegriff ist, die steckt jetzt auch in Deutschland mit drin. Ne? Also von daher brauchen wir auch nicht zu weit weg zu gucken. Aber wir haben teilweise gerade was auch, sag ich mal, den Bau oder das Anlegen von, sag ich mal, Neubaugebieten. Ne? Da gibt es so das klassische Schneckenmuster häufig in den USA, wo man tatsächlich dann einmal, wenn man im inneren Kern wohnt, dann sich so schneckenartig rausarbeiten muss und das durchaus Riesenstrecken sind und wo man dann sagt, okay, dann macht es ja auch keinen Spaß mit zu Fuß und mit dem Fahrrad das zu durchzuführen und da haben wir eine andere Situation in Deutschland. Ja, sowas findet man eher in Ausnahmefällen auch mal, ja, bei uns.
Wobei dann wenigstens die Strecke, die man zurücklegen müsste, länger wäre, was ja auch wieder gesünder wäre.
Ja, aber die Tendenz, die wir da ja auch kennen, da gibt es ja auch mittlerweile auch ganz gute Zahlen, dass Strecken, die ja bereits irgendwie 2-3 Kilometer sind, die ja noch gut mit dem Fahrrad zumindest zurückzulegen wären, ne, dann doch häufig dann das Auto das Mittel der Wahl ist. Ne.
Herr Buchs, Sie hatten schon vorhin, ich mache es mal einen nicht ganz so harten Themenschnitt, aber Sie hatten vorhin schon ein paar Mal über die Wehklagen der Studierenden erzählt. das war für mich eigentlich eine ganz elegante Brücke. Ich wollte nur noch einmal kurz diesen kleinen Schlag machen, um zu Walkability zu kommen. Aber jetzt doch mal zurück zu den Studierenden, denn das ist ja jetzt auch eigentlich gerade jetzt für Sie eine ganz spannende Zeit. Denn im Wintersemester 2021 startet ja ein neuer Masterstudiengang an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Genau eben unter jedem Titel Kommunale Gesundheitsförderung. Und Sie sind ja eben auch der Studiengangleiter. Was können denn Studierende in diesem Studiengang erwarten? wahrscheinlich sind die dann ja nicht mehr im ersten Semester, das ist ja ein Masterstudiengang, und wissen dann vielleicht auch schon ein bisschen besser, was sie da erwarten könnte. Aber worauf können sie sich denn so einstellen, etwa bei den Lehrveranstaltungen?
Ja, also auf jeden Fall ist eine tolle Möglichkeit, die wir jetzt eben an der Pädagogischen Hochschule haben, dass wir diesen konsekutiven Masterstudiengang auch haben, dass wir auch damit erstmals unseren Studierenden, die das auch nachfragen, auch was anbieten können. Ja, und wir sehen diesen Bereich absolut als eine Zukunftschance und haben das ja auch mit Praktikerinnen und Praktikern, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch besprochen, dass, und kriegen wir auch große Unterstützung, dass der Bereich tatsächlich Sinn macht, den auch zu bespielen, zu beackern. Ja, was können die zukünftigen Studierenden erwarten? Ja, wir setzen auf diesem Verständnis, was ich ja eben auch schon mal so eingeführt habe, auf diesem multidisziplinären Verständnis setzen wir nochmal an, und nehmen die Leute da, nehmen die Personen dann aber nochmal stärker mit in diese Welt der Kommune. Das ist ja was wir jetzt nicht von vornherein im Bachelor beispielsweise fokussieren. Ja, da gibt's dann auch ein Modul, was das mal anreißt. Aber hier wollen wir wirklich rein und das Verständnis dafür wecken, welche auch Institutionen, welches Verwaltungswissen, auch welche politischen Zusammenhänge auf diesem kommunalen Kontext gibt es und den besser zu verstehen, damit eben dieses Intersektorale, das Verbindende, das Übergreifende, dass dieser Punkt einfach nochmal stärker gemacht werden kann. Also das wird eine wichtige Säule werden. Also wir bezeichnen es immer als diesen Begriff Health in All Policies oder HIAP, dass man sagt, naja, Gesundheit ist eben Bestandteil von anderen Sektoren und wir müssen in diese anderen Sektoren irgendwie reinkommen, weil wir aus dem Gesundheitsbereich dann doch begrenzt sind, wenn wir solche größeren kommunalen Veränderungen anstoßen. Wir wollen die Personen in die Lage versetzen, auch kommunizieren zu können in diesen Netzwerksituationen, dort eben noch kompetenter zu werden. Ihnen auf der anderen Seite auch in dieser Prozess, der bleibt, ja, ich brauche eine Bestandsanalyse und so weiter, ich muss planen, das spezifischer nochmal, was bedeutet es zu planen unter dieser Perspektive? Ich brauche aber auch Forschungsmethoden, wo ich dann nochmal den nächsten Schritt machen kann und auch mich nochmal stärker auch mit Forschungsfragen in diesem Kontext bewähren kann und nicht ausschließlich, aber auch die Praxis bediene, also sozusagen mit diesem Aktionszyklus und sozusagen klassisch praxisorientiert, aber systematisch arbeite. Und das ist uns da auch ein wichtiges Anliegen, ne? Die Personen auch nochmal für eigene Forschungsfragen fitter zu machen, ne? Und würden dann aber immer wieder, und das haben wir schon in den Mittelpunkt gestellt, immer den Bezug suchen zur Kommune. Ne? Und ein Kernstück ist auch der Transfer, sind wir hier bei Transfer Together ja auch, wo wir versuchen, die Studierenden, dass sie über ein Jahr ein Transferprojekt, also hier ist aber eher das Verständnis ein Anliegen, was sie haben, mit Praxispartnerinnen und Partnern tatsächlich umzusetzen und sich mit den Problemen, die in tatsächlichen Kommunen vorliegen oder in Stadtteilen, dass man die mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort bearbeitet. Und das, da wollen wir uns Zeit nehmen und die Studierenden auch entsprechend begleiten und ihnen Mut machen, da ihre Erfahrung einfach auch zu machen.
Also auch da sieht man ja ein sehr praktisch angelegter Studiengang. Ein Studiengang muss man ja auch immer, oder sage ich jetzt gleich mal vorab, ein Studiengang ist ja definitiv keine Berufsausbildung in diesem Sinne. Also man wird ja nicht auf einen konkreten Beruf dabei vorbereitet. Aber es ist für Studierende natürlich trotzdem immer interessant zu wissen, wenn ich das jetzt studiere, was für Türen öffnen sich mir denn da gegebenenfalls in der Zukunft. Der Master hat jetzt natürlich noch nicht angefangen. Das startet ja erst im Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Aber was könnten Sie sich denn vorstellen, wären damit verbundene Berufsmöglichkeiten für Absolventinnen und Absolventen dieses Studiengangs?
Ja, Koordinationsstellen in Kommunen, ja, oder bei Ministerien, bei Landesämtern. Der Bedarf ist da, ja, also da muss man auch nochmal gucken und die Zukunft, denke ich mal, würde ich zumindest spekulieren wir darauf, dass sie da auch für uns spielt. Also jetzt mal ein Beispiel machen, dass jetzt in Bayern auch bei den Landesgesundheitsämtern, die haben quasi so gesunde Region Plus eingeführt und haben dort eben ja über 30 von diesen Regionen eingeführt Und die müssen ja auch kompetent begleitet und bekleidet werden, solche Koordinationsstellen. Ne? Und das wäre tatsächlich, sagen wir mal, ein ganz konkreter Anlass. Ne? Oder es gibt diese Geschäftsstellen der Gesundheitsförderung, auch die kommunalen Gesundheitskonferenzen vor Ort, die sind in Baden-Württemberg auch eben, ja, auch eigentlich flächendeckend liegen die vor, dass man an solchen Punkten koordinierend das Wissen einbringt, um eben dieses Mehr an Gesundheit zu erzeugen. Wie gesagt, aber auch höher gelagerten Stellen jetzt beim Ministerien. Ne? Ja, das wäre jetzt, sage ich mal, das. Und da müssen wir, wie Sie schon sagen, da muss man auch mal schauen, gelingt das am Ende, dann auch die Person in diese Stellung zu bringen. Es sollten dann ja auch tatsächlich so ein Stück weit auch leitende Funktionen sein, auch gerade mit dem Masterabschluss. Da sind wir eigentlich so von den Rückmeldungen, die es gibt, eigentlich guter Dinge. Ja? Krankenkassen, ja, wären auch so ein Einsatzpunkt, die sich ja auch um Kommunen, um den kommunalen Raum schauen und da immer wieder auch Personen brauchen, die sich um diese, ja, wie man so schön sagt, die nicht betrieblichen Settings kümmern und da Akzente setzen können. Ja.
Das wäre mir jetzt auch gerade als letztes noch eingefallen, auch die Krankenkassen, die ich mir auch sehr gut vorstellen könnte als Partner, die wahrscheinlich auch im Studiengang in den Transferaspekten vorkommen. Ja. Eine letzte Möglichkeit, das ist natürlich auch immer möglich, ist, dass man ja den Weg in die Forschung einschlägt. Lassen Sie mich mal, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, noch eine persönliche Frage sozusagen zu Ihrem Werdegang stellen. Sie hatten ja, Herr Buchs, Sie hatten ja eigentlich einen klassischen Werdegang zurückgelegt, wie man ihn in der Wissenschaft doch sehr häufig findet. Also Sie haben nach dem Studium eine Dissertation verfasst, haben Ihre HPL verfasst und haben damit auch mehrere Stationen durchschritten. Also ich nenne jetzt mal nur ein paar. Sie waren ja unter anderem, das hatten Sie ja schon erwähnt, in Bielefeld, jetzt in Heidelberg. Sie waren aber auch schon in Köln, in Nürnberg, in Bremen. Das ist natürlich jetzt schon weit verbreitet im ganzen Bundesgebiet. Wenn Sie mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern oder auch Studierenden, die vielleicht auch einen Weg in die Wissenschaft sich vorstellen können, wenn Sie mit denen sprechen, wie bereiten Sie sie denn in etwa darauf vor, mit dieser, ich sag mal, mit dieser Problematik, die die Wissenschaft so mit sich bringt? Also dieses Problem, dass man nicht unbedingt gleich an sesshaft werden und gutes langfristiges Planen ermöglicht. Ist das Thema bei Studierenden? Und wenn ja, wie sprechen Sie mit denen darüber?
Also muss ich tatsächlich sagen, dass das jetzt, dadurch, dass wir jetzt aktuell auch den Bachelor vorrangig bedienen, oder ist es auch weniger ein Thema. Ja, also es ist jetzt, weil die Studierenden doch eigentlich alle in die Praxis möchten oder eben nochmals dann auch ein Master vielleicht noch anhängen möchten. Ne? Also es ist das tatsächlich weniger so ein Thema, mit dem ich konfrontiert bin. Ne? Also ich meine, das ist natürlich schon so auf der Mitarbeitenden, also ich meine, unter den Kolleginnen und Kollegen, das ist natürlich schon nochmal eher ein Gesprächspartner, weil die dann einfach sozusagen auf den nächsten Schritt stehen. Ne? Also ich meine, klar, das Klassische ist ja, man studiert und dann entwickelt man ja vielleicht auch Interessenslagen, die so sich Richtung Forschung abzeichnen. Das ist dann aber, würde ich jetzt sagen, tatsächlich, ja, vor allem im Master dann so, ne, das sind ja auch nicht alle, die einen Master studieren, diejenigen, dass die sagen, die wollen in die Forschung. Ja, also es ist tatsächlich wenig Gesprächsgegenstand. Aber ich würde jetzt schon sagen, also um die Frage jetzt nochmal auf so einer übergeordneten Ebene, ob der Lebenslauf jetzt immer so sein muss, ja, so wie er bei mir ist. Aber ich glaube, dass er jetzt nicht untypisch ist, tatsächlich für den Bereich. Und ich kann da auch nur empfehlen, ja, also dass man auch verschiedene Dinge kennenlernt. Ja, also das ist ja eigentlich auch das Spannende. Und wenn ich jetzt drauf schaue, diese verschiedenen Erfahrungen zu machen, manche sind ja vielleicht auch nicht so gut, andere sind wieder besser. Man muss ja da, oder ich habe da so meinen Weg dann auch am Ende des Tages gefunden. Und also ich persönlich hatte allerdings aber auch nie die Idee, Professor zu werden, sondern bei mir ist das tatsächlich, ich war immer hochmotiviert in der Sache. Mich hat das eigentlich durchs Leben getragen, irgendwie dieser Durst, irgendwie diese Erkenntnis oder dieses bestimmte Konzepte zu hinterfragen und die zu beforschen. Und ich habe das eigentlich nie dann auch hinterfragt. Ich meine, am Ende war meine Frau, mit der ich jetzt auch schon länger verheiratet bin, hat dann auch immer gesagt, ja, ich bin dabei, ja, und komme mit. Also es war für mich immer eine wichtige Voraussetzung. Ich habe vielleicht andere Situationen gehabt und ja, jetzt gerade zum Schluss, also ich habe mittlerweile auch 3 Kinder und jetzt gerade auch der letzte Umzug. Ja, ich meine, Freudeschrei ist das dann auch nicht unbedingt auf der Ebene. Ja, und wenn sich so Möglichkeiten ergeben, klar, das sind dann auch so familiäre Abwägungsprozesse. Aber so, ich hatte dann auch die Möglichkeit und bin dann auch immer so ein Stück weit da überzeugt gewesen und hatte das Glück, sage ich jetzt mal, ne, neben diesen Erfahrungen, die ich für wichtig halte, an verschiedenen Orten zu sein, dann aber auch ein Umfeld zu haben, was das zulässt. Ne? Und dafür bin ich dann auch ganz dankbar, ja.
Und haben jetzt ja auch das Glück sozusagen mit einer Professur erst einmal.
Absolut. Ja,
vielleicht doch diese Strecke jetzt hinter sich gebracht zu haben.
Das ist dann auch, da kann man sehr, oder bin ich auch sehr dankbar drüber, dass man auch in so eine Position dann gekommen ist. Wie gesagt, der Plan war es eher nicht. Mhm. So, oder den Plan, sag ich mal, hatte ich nie. Ja, sondern es hat sich aber einfach ergeben aus diesem Tun, ja, oder diese Umzüge waren nicht motiviert, erhöhe ich meine Chancen, ne? Mhm. Sondern ich würde aber trotzdem allen empfehlen, diese Erfahrung einfach mitzunehmen. Ne? Und es gibt ja auch, sag ich mal, was das wissenschaftlich angeht, gibt ja ganz unterschiedliche Haltungen. Manche Personen möchten ja einfach auch nur promovieren, um sich das selber auch vielleicht zu beweisen oder auch um diesen Mehrwert für die Wissenschaft auch zu generieren. Aber die sind dann auch zufrieden mit dem. Ja, also es sind ja auch nicht alle, die sozusagen den wissenschaftlichen Werdegang einschlagen, dass die dann sozusagen ganz diesen Weg dann gehen bis hin zur Professur. Ja. Ne? Also muss man ja auch nochmal unterscheiden, finde ich. Ne?
Ja, aber umso schöner, dass sich an Ihrer Stelle tatsächlich nicht so sehr der Karriereblick in die Professur geführt hat, sondern tatsächlich die persönliche Motivation. Das hört man auch raus, dass Sie für das Thema brennen. Und das ist auch mit einer, finde ich, immer der schönsten Sachen, die man auch gerade in einem so Gesprächsformat wie eben der Bildungsflausch einer ist, dann doch raushören kann. Man hört natürlich schon, ein Professor oder eine Professorin macht das ja nicht als, ist halt ein Job, sondern da steckt meistens eine über Jahre andauernde Motivation dahinter, eben sich in dieses Thema rein zu vertiefen. Und umso schöner, wenn man das dann auch so raushören kann.
Ja, das höre ich ja nicht oft, dass man das bei mir eine gewisse Begeisterung raushört. Ich habe immer das Gefühl, ich werde eher so ein bisschen als neutral wahrgenommen. Aber umso schöner freue ich mich echt sehr, dass das auch so rübergekommen ist. Aber das ist schon auch so. Und bin da tatsächlich, was den Bereich angeht, da auch immer sehr begeisterungsfähig und finde das einfach eine wichtige Sache, da irgendwo sich für einzusetzen, für die Dinge, für die man steht. Und klar, ob das der Weisheit letzter Schluss immer ist und es nicht auch andere wichtige Themen gibt, so, das ist sicherlich so. Aber ich bin da sehr, sehr zufrieden und dankbar, dass das so ist, wie es jetzt ist.
Ja. Genau. Ja, ich finde auf jeden Fall, man kann das sehr gut raushören und deswegen würde ich auch an der Stelle sagen, auch mit Blick auf die Uhr natürlich, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Einblicke und auch diese motivierten Einblicke in Ihr Fach. Wir hatten über kommunale Gesundheitsförderung und auch diesen Raum der Kommune in dem Zusammenhang dann konkret gesprochen, über den neuen Masterstudiengang und jetzt zu guter Letzt auch noch über Ihren Werdegang und wie denn so etwas planbar ist oder eben nicht. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und ich sage jetzt zum Abschluss ganz kurz und bündig Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting. Mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.